ARD. MDR Thüringen. Die Kulturnacht.
Mit Ulrich Böhme. Ich bin heute unterwegs in Großkochberg. Der Ort ist etwa 35 Kilometer südlich von Weimar in der Nähe von Rudolstadt. Hier steht das Schloss Kochberg, der einstige Landsitz der Familie von Stein, ein altes Rittergut mit Garten, Park und Burggraben. So richtig bekannt ist es, wie so vieles, in und um Weimar durch den Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Und der schwelgte ja in seinen jüngeren Jahren in seiner Liebe zu Charlotte von Stein, der Gattin des Hausherrn hier. Zwischen 1775 und 1788 war Goethe regelmäßig zu Gast in Kochberg. Kein Wunder, dass es hier auch ein Theater gibt. Aber hat das auch etwas mit Goethe zu tun? Hat er hier inszeniert und gespielt? Das erfahren wir von Silke Gablenz-Kolakovic, der Leiterin des Liebhabertheaters Kochberg. Hallo.
Hallo, Herr Böhme.
Wir stehen hier vor dem Gebäude und wenn man drüben auf der anderen Seite vom Graben das Schloss sieht und dann hier das Theater, das wirkt ganz anders, wie aus einer anderen Zeit.
Ja, das ist Klassizismus hier. Das Theater hat Karl von Stein, der älteste Sohn von Charlotte von Stein, gebaut. Und es ist um 1800 eingeweiht worden.
Wie kam es dazu? Warum hat er das gebaut?
Er ist groß geworden in der berühmten Zeit des Liebhabertheaters am Weimarer Hof. Dort war das Schloss abgebrannt und mit ihm das Hoftheater. Und was macht ein so gebildeter und kunstbeflissener Hof, wo noch dazu Goethe dazu kam? Der spielte selbst Theater. Das ist die berühmte Zeit des Liebhabertheaters, wo zum Beispiel Goethes Iphigenie uraufgeführt worden ist. Und das Lustspiel Die Mitschuldigen. Und in dieser Zeit wurde Karl von Stein im Umfeld des Weimarer Hofes groß. Und als er das Rittergut nach dem Tod des Vaters übernahm, wollte er sein eigenes kleines Theater haben, seinen Musenhof nach Weimarer Vorbild.
Also hat es doch eine ganze Menge mit Goethe zu tun. Allerdings hat Goethe hier nie inszeniert. Warum? Er hat ja noch gelebt.
Ja, aber weil er in der Zeit nach der italienischen Reise nicht mehr hier war, bis auf einmal auf Schloss Kochberg.
Spielen Sie trotzdem Stücke, die irgendwas mit Goethe zu tun haben?
Und wie? Ja, zum Beispiel dieses Stück Die Mitschuldigen, ein frühes Lustspiel von Goethe, das führen wir auf mit großem Erfolg. Das Publikum kommt aus ganz Deutschland, um sich das anzuschauen, weil wir es ja so aufführen wie zu seiner Uraufführungszeit. Oder die Oper Die theatralischen Abenteuer oder der Theaterdirektor in Nöten, das war Goethes Lieblingsopera Buffa. Die hat er selbst bearbeitet. Sie ist von Cimarosa, also von einem italienischen Komponisten. Er hat sie selbst übersetzt und mit Arien angereichert, aber sie ist verschollen. Und wir haben sie, soweit das heute möglich ist, rekonstruiert und zeigen sie.
Um nochmal auf die Zeit der Entstehung zurückzukommen, ist das Haus dann eigentlich immer als Theater genutzt worden bis heute?
Also Karl von Stein hat es als Theater genutzt, ist im Alter sogar hier eingezogen mit seinem Diener, als sein Sohn dann das Rittergut und damit auch das Schloss übernahm. Und nach dem Tod von Karl von Stein ist hier nicht mehr viel passiert. Es haben wahrscheinlich mal die Apfelkisten hier im Theater gestanden im Winter. Und dann kam eine sehr schwierige Zeit, also es stand eigentlich leer. Einmal in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hat Felix von Stein noch einmal etwas mit dem damaligen Intendanten des Deutschen Nationaltheaters hier aufgeführt. Ein Stück von Charlotte von Stein, Die Verschwörung gegen die Liebe. Und dann nach dem Krieg war es kurze Zeit hier Pionierlager von einem Stahlwerk. Hier soll das Matratzenlager gewesen sein und dann kam die große Wende, als Schloss Kochberg mit Park und Theater zu der Vorgängerorganisation der Klassikstiftung Weimar kam.
Ja, wir sind ja hier direkt am Rande des Parkes und des Gartens. Damit blicken wir vielleicht auch mal auf den Ort Großkochberg. Wie ist denn die Verbindung zu den Menschen hier?
Also wir legen größten Wert darauf, als Theater, was international tätig ist, einen ganz engen Draht zu den Menschen in der Region und auch in diesem Dorf zu haben. Und wir haben zum Beispiel 6 Mitarbeiterinnen aus Großkochberg, die hier bei Einlass oder Beleuchtung oder in der Garderobe mithelfen, alle auf Ehrenamtspauschalbasis und mit Freude hier mit tätig sind.
Thank you.
Wir sind jetzt im Theater und stehen auch kaum, dass wir durch die Tür gegangen sind, mitten im Zuschauerraum. Warum hat das kein Foyer?
Das war durchaus üblich um diese Zeit. Es gab kaum Foyers in Theatern. Man landete gleich im Zuschauerraum. Das ist normal.
Was besonders auffällig ist, sind die Tapeten. Dunklere, hellere, mit einem blasenartigen Muster. Was haben die für eine Bedeutung? Wie entstehen die?
Das ist sogenanntes Marmorpapier oder türkisch Papier. Und diese Marmortapeten werden von einem Kunsthandwerker in einem Tauchverfahren hergestellt mit Wasser und Öl und Farbe, die dann so ineinander fließt und dann wird jedes einzelne Stück getaucht und getrocknet. Es ist, jedes Stück ist ungefähr so groß wie DIN A3 und ist ein Unikat. Also es ist unbezahlbar eigentlich, die wunderschönen Tapeten in diesem Theater.
Sind das noch die Originaltapeten?
Nein, die wurden nach den Originalmustern im letzten Jahrhundert zu DDR-Zeiten sehr, sehr akkurat nachgefertigt.
Gibt es trotzdem noch Originalteile?
Ja, einige Bordüren oder diese Blumenfestons hier, die sind noch im Original. Und auch der Fußboden, auf dem wir stehen.
Die Säulen sind wahrscheinlich, wenn man dran klopft, klingen die hohl. Die sind aus Pappe?
Holz, Pappe und Papier. Und das garantiert natürlich eine fantastische Akustik. Nicht dieses Theater, dieser Holzraum hier innen, ist wie ein altes Instrument. Und wenn man hier eine Violine aus dem 18. Jahrhundert spielt, dann wirkt das miteinander.
Aber ist das nicht brandgefährlich?
Ja, aber hier drin darf man weder ein Streichholz anzünden, noch eine Kerze oder eine Zigarette oder Ähnliches. Also wir hüten dieses Theater wie unseren Augapfel.
Da gelten sogar strenge Regeln für die Schuhe.
Ja, mit ganz spitzen Stöckelschuhen kann man hier nicht hereingehen, weil man in den Fußboden sonst Löcher macht.
Um den Raum herum sind eine ganze Menge Türen zu Nebenräumen. Was sind denn das für Räume?
Da sind die Künstlergarderoben rechts und links. Und dann sind hier noch alle möglichen kleinen Salons und Künstlergarderoben und natürlich auch die Sanitäranlagen. Die sind allerdings nicht wie um 1800, sondern neu um 2012 entstanden.
Das Haus erinnert ja so ein kleines bisschen, einer wesentlich kleineren Dimension, an das Theater von Schloss Drottningholm in der Nähe von Stockholm. Da haben sogar die Schauspieler mit ihren Familien drin gewohnt. Gab es das hier auch?
Also wie gesagt, Karl von Stein ist hier dann eingezogen im Alter. Ansonsten glaube ich nicht, denn Karl von Stein hat Laientheater gemacht, im Unterschied zu uns. Und da spielte die Familie mit, da war der Hauslehrer dabei, da war die Kammerzofe beteiligt. Und die hatten ja ihre Wohnung im Schloss.
Da wir jetzt zu diesem kleinen Exkurs aufgebrochen sind, Schloss Drottningholm, also das Theater dort, hatte einen sehr langen Dornröschenschlaf, war als Lagerraum und so weiter benutzt worden. Gab es solche Zeiten hier auch und wie ist es wiederentdeckt worden?
Also diese Zeiten, das habe ich ja vorher schon beschrieben, die gab es hier auch natürlich und wiederentdeckt. Ich glaube, man hat immer dieses Bewusstsein dieses Theaters hier gehabt. Und natürlich dann in den 30er Jahren, als Felix von Stein hier das Stück Die Verschwörung gegen die Liebe mit dem damaligen Intendanten des Nationaltheaters in Weimar auf die Bühne brachte, da ist es noch einmal genutzt worden. Übrigens mit ganz prominenten Besuchern. Da war Elisabeth Förster-Nietzsche hier eingeladen und die Prinzessin Luise aus Rudolstadt. Und danach kam die schreckliche Kriegszeit, die Nachkriegszeit. Dann war es hier Pionierlager von dem Stahlwerk und dann kam es zu der Vorgängerorganisation der Klassikstiftung Weimar und insofern ist es dann wieder belebt worden ab 1975.
Wenn wir jetzt nach vorn gucken in den Bühnenraum, fallen zwei Dinge auf. Es gibt gar kein Podest und der Bühnenraum wird abgeschlossen von Fenstern. Also man könnte nach draußen gucken, wenn jetzt die Gardinen offen wären und das Licht kommt sozusagen von hinten auf die Schauspieler. Warum ist es so gebaut worden?
Also man hat im 18. Jahrhundert ja sehr viel in Orangerien gespielt und dieses Gebäude hier war ursprünglich ja auch sowas wie eine Orangerie, bevor es dann zum Theater umgebaut wurde. Aber es ist nicht so ganz selten im 18. Jahrhundert, dass man Licht von hinten hat und wir wissen sogar von Inszenierungen, wo sowas eingebaut wurde, das Licht von hinten, das Natürliche vielleicht, der Sonnenuntergang oder Ähnliches.
Thank you.
Wir stehen jetzt auf einer Empore, die praktisch den Bühnenraum oben abschließt und auch umschließt. Man kann drumherum gehen. Für wen ist diese Empore gedacht gewesen?
Also wir mindestens nutzen sie als Orchesterempore, denn bei unseren Opern sitzt und steht das Orchester hier oben.
Wie viele Musiker passen hierher?
8 bis 9. Also wir müssen alle die Musik umschreiben, die Partituren für ein kleines Orchester.
Wie stellt der Dirigent seinen Kontakt zu den Sängern und Schauspielern unten her? Er blickt ja ein bisschen auf sie herab.
Es klappt hervorragend. Das merkt man gar nicht. Die verstehen sich einfach. Und die besprechen das natürlich auch vorher, ihre Einsätze, ganz klar, nicht? Es klappt super. Und Gerd Amelung, der gerade so viel Erfolg mit seiner Barockoper in Gera und Altenburg hat, der ist der musikalische Leiter.
So, wie ist es da oben, oberhalb der Bühne auf dieser Empore zu arbeiten?
Phänomenal. Man hat eine Empore, man ist für sich. Es gibt einen Klang, der da oben entsteht und über die Öffnung sozusagen in den Raum kommt. Man hat erstmal Angst, wenn man da oben sitzt und denkt sich, man sieht die Leute nicht gut, man hat keinen direkten Kontakt, aber am Ende führt sich das alles über den Atem und es führt auch dazu, dass alle, die da oben sind, unwahrscheinlich aufmerksam sind und sehr auf der Bühne sozusagen mit der Aufmerksamkeit, mit der Energie. Und es ist genau richtig gedacht so.
Wie sieht's temperaturmäßig aus?
Im Augenblick sehr gut. Durch die neue Beleuchtungsanlage wird es wahrscheinlich jetzt auch im Sommer aushaltbar werden. Die verbraucht 90% weniger Energie als die alte. Bei der alten gingen die 90%, die jetzt eingespart werden, ganz deutlich in Wärmeentwicklung. Das war unglaublich heiß zum Teil im Sommer da oben.
Sie hatten schon gesagt, Sie haben irgendwie Kontakt zu den Sängern bzw. Schauspielern. Wie stellt der sich konkret her?
Durch minutiöses Proben einerseits. Und dann vergisst man ja immer, dass das eine Körperkunst ist, das Musikmachen. Und letztlich kann man den allergrößten Teil an Miteinander über den Atem herstellen. Und zusammen einatmen überträgt sich über lange Distanzen und ist meistens sogar zuverlässiger, als wenn man irgendwas mit den Händen zeigt. Und es ist ja sowieso ein sehr intimer Rahmen, das sieht man ja. Und darauf arbeiten wir auch hin in den Proben, dass wir nicht zwei Klangkörper haben sozusagen, die szenisch tätigen und dann das Orchester. Und das kommt irgendwie zusammen im Raum, sondern es ist ein sehr kammermusikalisches Herangehen und dadurch hat man einen sehr direkten Kontakt.
Sie spielen auf historischen Instrumenten. Was ist da der Unterschied zu dem, was vielleicht man heutzutage gewöhnt ist?
Ja, zuallererst der Stimmton. Wir sind auf dem, was man als klassischen Stimmton mittlerweile festgelegt hat, 430 Hertz statt 442, 43. Die Instrumente sind einfach anders gebaut. Bei den Streichinstrumenten ist es klar, da sind Darmsaiten drauf statt Stahlseiten. Der Hals ist ein bisschen weniger steil, dadurch hat man eine geringere Seitenspannung, der Steg ist flacher. Das macht sehr viel mit der Resonanz. Die Bögen sind anders bei den Streichinstrumenten und die Holzbassinstrumente sind einfach völlig anders als das, was wir kennen. Also das klassische Fagott, was wir haben, hat vielleicht 4 Klappen und wenn man ein modernes Fagott kennt, dann weiß man, wie viel mehr da sind. Die Traversflöte, die spielt, hat genau 1, die Oboe hat 2 und der ganze Rest ist Holz. Dann sind bei den Rohrblattinstrumenten die Rohre anders gebaut. Also es sind am Ende doch einfach andere Instrumente, die man auch nochmal anders lernen muss.
Thank you.
Jetzt kommen wir mal auf die Stücke, die in dieser Saison hier aufgeführt werden. Schon länger bei Ihnen im Repertoire sind die theatralischen Abenteuer oder der Theaterdirektor in Nöten. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Das haben Sie auch nicht ganz ohne Grund im Programm.
Natürlich, da ist der Bezug zu Goethe mit seiner Lieblingsopera Buffa, die eben von ihm selbst bearbeitet wurde und dann aber leider verschollen ist. Und dann haben wir also sie bearbeitet und wieder in eine Fassung gebracht, die sich der Goetheschen sehr stark annähert. Und natürlich, Theater waren damals in Nöten und sind auch heute in Nöten, auch unseres immer wieder. Das spielt sich darin ab, aber es spielt sich noch ein anderes Thema ganz stark ab. Und das ist Me Too. Also was wir zeigen und auch zeigen wollen und mit uns im engen Gespräch mit unserem Publikum immer zeigen, die Werke um 1800, die sprechen die großen Themen bereits an, die uns heute beschäftigen. Me Too, ganz stark, ja. Und wieder andere haben ganz andere Themen noch dabei. Und natürlich das Thema in diesem Fall bei dieser Oper, lauter Egoisten kommen da zusammen. Jeder kümmert sich nur um seins und es muss deshalb scheitern.
Sie sind deshalb auch auf der Suche nach der besten Welt mit einer weiteren Oper, einem Opernpasticcio über Musen, Acker und Bankrott. Welche Geschichten werden da erzählt?
Das ist eigentlich die Geschichte des Karl von Stein, der dieses Theater hier gebaut hat und diesen herrlichen Park hat anlegen lassen. Wir hatten die Themen die ganze Zeit jetzt Klimakrise, Krieg und Finanzkrise. Und zur Zeit um 1800, als Karl von Stein den Park anlegen ließ und das Theater baute und hier auch Theater aufführte, war all das präsent, nur viel schlimmer als heute. Es gab die Napoleonischen Kriege, hier zogen die Soldaten durch. Kurz nachdem das vorbei war, 1815, 16, brach der Tamboro aus, ein Vulkan in Südostasien. Es gab das Jahr ohne Sommer. Es gab Missernten und Hungersnöte. Und Karl von Stein hatte sowieso eine einzige Finanzkrise mit seinem Rittergut hier und hat dem Ganzen das abgetrotzt. Die Familie von Stein hat Möhrenkaffee getrunken. Die konnten sich kein Weißbrot mehr leisten. Das kommt da alles vor. Und es gibt in den Singspielen der Zeit, die wir alle erforscht haben und durchforstet haben, Revoluzzer-Terzette und es gibt Szenen, die sich mit Soldatenwerbern beschäftigen und so weiter. Das bringen wir alles auf die Bühne.
Historische Aufführungspraxis, Sie haben das Stichwort schon genannt. Worum geht es da? Was ist das Besondere daran?
Also die Musiker spielen auf historischen Instrumenten und in dem Wissen um die Spielweise der damaligen Zeit. Und die Sängerinnen und Sänger oder Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne agieren entsprechend den Schauspielregeln der Zeit. Das heißt, es geht ganz stark um den Text, um eine klare Sprache, die verständliche Sprache, egal ob Gesang oder Schauspiel. Und die Bühne ist immer wie ein Gemälde zu betrachten. Natürlich sind auch unsere Kostüme entsprechend nach historischen Vorbildern aus der Zeit. Und die Schauspielerinnen und Sänger, die bewegen sich auf der Bühne in einem Gemälde. Das heißt, sie haben auch die Haltung im sogenannten Kontrapost und mit einer sprechenden Gestik vermitteln sie, was sie sagen. Und der dritte Punkt hat mit dem Publikum zu tun. Sie spielen immer für das Publikum. Es gibt nicht die sogenannte vierte Wand im Theater, die wir heute haben. Man ist immer dem Publikum zugewandt, nicht nur seinem Bühnenpartner, sondern gleichzeitig dem Publikum, spricht für das Publikum und manchmal auch ganz direkt an das Publikum.
Neu im Programm ist Ariadne auf Naxos von Georg Anton Bender aus dem Jahr 1775. Ein Duodrama mit Musik, also es gibt nur zwei Hauptfiguren und es ist ein Melodram.
Also ein Melodram war etwas ganz Neues. Ariadne auf Naxos ist das erste deutsche Melodram überhaupt. Und ein Melodram ist szenische Schauspielkunst, also gesprochener Text mit Musik. Aber tatsächlich so zusammengehörig, wie man das zum Beispiel bei einem Accompagnato-Rezitativ hat. Es ist wirklich eine Einheit von gesprochenem Text und Musik, nicht abwechselnd oder so, sondern es muss richtig zusammenwirken. Das war ganz neu und dieses Melodram von Georg Anton Bender hatte einen Riesenerfolg. Das ist also, soweit ich weiß, 95 Mal in Berlin aufgeführt worden und ganz oft auch in Gotha, wo es uraufgeführt wurde, und hat eine riesengroße, großartige Kritik gehabt. Und Mozart hat sich stark an Bender orientiert und fand das fürtrefflich, dieses Stück.
Wer hat die Regie geführt?
Regie hat unser Regisseur Nils Niemann, der hier sozusagen Hausregisseur ist und sehr, sehr viel macht. Und wir haben eine Sängerin und einen Sänger ausgewählt und keine Schauspieler für diese Rollen. Und zwar zwei, die so sehr gut sprechen können. Natalia Voskobojnikova als Ariadne und Christian Polas in der Rolle des Theseus.
Ich bin nun im Gespräch mit Nils Niemann, dem Regisseur von Ariadne auf Naxos. Was bedeutet es für Sie, in dieser historischen Aufführungspraxis zu inszenieren?
Ein Experiment, was bei diesem Stück besonders spannend ist, weil es ja auch damals ein experimentelles Stück war. Also der Dichter hat auch mit, das war ein, auf der Text, auf den das Melodram zurückgeht, war ein Sturm- und Drang-Dichter, einer der Vorbereiter. Und der hat mit Urlauten und alles Möglichen experimentiert und hat diese Art von Sprache, melodischer Sprache, die eigentlich das Rezitativ ersetzen sollte, dann hineingebracht. Dann eben Bender, der versucht hat, dann diese Töne, sozusagen diesen Übergang zwischen Sprache und Musik besonders geschmeidig zu machen und das nachzuvollziehen und zu sehen, dass das sehr modern auch gedacht war, vieles, dass zum Beispiel die äußere Handlung unwichtig wird und eigentlich ein Kaleidoskop von Gefühlen gezeigt wird. Und auch mit der Form eben dort damals schon sehr experimentiert wurde, das nachzuvollziehen und zu sehen, sich da hinein zu versetzen, das macht sehr viel Freude.
Es ist ein Zwei-Personen-Stück, wenn man es ganz streng nimmt, ein zweimal Ein-Personen-Stück, denn es sind ja beides Monologe. Wie hält man da die Spannung?
Man muss schon den Wechsel der Gefühle sehr ernst nehmen und eben vor allen Dingen sehr auf die Musik achten, weil die Musik eigentlich eben die Psychologie genau nachvollzieht von bei einem verlassenen Menschen von Enttäuschung, Wut, Selbstmitleid, Verzweiflung. Das ist schon eine Dramaturgie, die dieses Stück hat, und dem kann man gut vertrauen. Es ist wirklich sehr effektvoll gebaut. Also die Landschaft spielt dann auch eine Rolle. Der Sturm ist ja auch der Sturm der Seele, Sturm- und Drang-Motiv. Und das sozusagen gut dosiert aufzubauen. Dann kommen natürlich noch Stimmen dazu. Also beide Figuren haben Stimmen von außen, die rationale Welt, oder also der Theseus hat die Militärwelt, die ihn rauszieht aus seinen Gefühlen. Die Ariadne hat eine Naturstimme, die mehr weiß als sie, die Stimme der Natur eigentlich. Die schalten sich an den wichtigen Stellen der Handlung auch nochmal ein und buxieren ihre Figuren in die Richtung, wo sie sie haben wollen und wo die Figuren selber vielleicht gar nicht hinwollen.
Noch eine Frage zu Ihnen. Was machen Sie, wenn Sie nicht in Großkochberg sind?
Ja, ich bin Spezialist für historische Aufführungspraxis. Das heißt, eigentlich werde ich vor allen Dingen von Musikern, die mit alter Musik arbeiten, gerne gerufen und habe also an verschiedenen Orten gearbeitet, auch in Bayreuth, in dem schönen markgräflichen Theater, oder auch in Sanssouci, im Schlosstheater. Also eigentlich überall da, wo es sich anbietet, nicht nur die musikalisch-historische Aufführungspraxis zu nehmen, sondern sie mit der szenischen Aufführungspraxis zu verknüpfen, weil ja doch, wenn wir sprechen und Gesten, also Sie hören vielleicht, wenn ich engagiert spreche, können Sie sich vorstellen, dass ich Gesten mache. Und das zusammenzubringen, das ist eigentlich, was ich an verschiedenen Orten mache.
Hier bei mir sitzen Natalia Voskobojnikova und Christian Polas, die Darsteller von Ariadne und Theseus. Ich fange mal unhöflicherweise mit dem Herrn an. Der Theseus, was ist denn das für einer? Warum haut der ab?
Das ist ein Mensch, der ist wahnsinnig hin und her gerissen von seiner Emotion, seinen Gefühlen zu Ariadne und seinem Pflichtgefühl gegenüber seinem Volk, seinen Mitmenschen, seinem Land, auch der, der er versprochen ist. Also er hat sich auf die Ariadne sozusagen eingelassen, wurde in diese Beziehung reingezogen von seinen Gefühlen, obwohl zu Hause sozusagen eine andere auf ihn wartet. Und das macht es natürlich alles nochmal besonders pikant.
Die historische Aufführungspraxis, spielen Sie oft in dieser Form oder ist das jetzt was Besonderes für Sie gewesen?
Die historische Aufführungspraxis als solche, da bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren hier hin und wieder in Kochberg. Das ist also an sich nichts Neues. Die musikalische Gattung aber, das Melodram, das ist was völlig Neues für mich. Das habe ich noch nie gemacht. Und das ist hochgradig spannend, einfach wie sich da Text mit Musik verwebt, ohne dass man selber singt. Das ist sehr spannend, also auch eine große Herausforderung.
Sie sind ja eigentlich Sänger, also hatten Sie auch manchmal lieber Lust zu singen?
Ja und nein. Also es ist sehr spannend, weil gerade auch unser Regisseur ganz viel sich zu dem Thema belesen hat und diese Art, die Texte zu präsentieren, eigentlich möglichst nah, auch von der Stimmführung und Stimmtonhöhe und so weiter und so fort, möglichst nah an Accompagnato-Rezitativen sein soll. Also es geht so ein bisschen die Vermutung um, dass derjenige, der das hier geschaffen hat, die Idee hatte, möglichst das Accompagnato-Rezitativ in Sprache zu übertragen, ohne halt fest notierte Tonhöhen, was eigentlich schon wieder ein relativ moderner Ansatz ist, ne? Sprechgesang auf relativer Tonhöhe, so in etwa habe ich das für mich dann aufgefasst.
Natalia Voskobojnikova, Sie sind die ganze Zeit auf der Bühne, erst sozusagen schlafen Sie eigentlich. Wie fühlt sich das an?
Die schlafende Szene ist ganz großartig für mich, weil da bin ich schon auf der Bühne, da nehme ich die ganze Energie, die Theseus auf die Bühne bringt. Das ist sehr inspirierend für meinen Anfang, wenn ich aufwache und Theseus suche. Wenn Theseus weg ist und diese Irritation im Raum steht, wo ist er? Erstmal ungeduldig, dann wirklich so ein bisschen sich Sorgen machen und dann wirklich verstehen, oh mein Gott, es ist etwas geschehen. Diese Steigerung ist natürlich sehr extrem. Also das macht es, wie Nils das mit uns gearbeitet hat, ist unglaublich detailliert. Die Ariadne hat so viele Farben, so viele Facetten. Jeder Satz ist anders gemeint, in einer anderen Farbe, in eine andere Richtung. Es ist ja auch mit Augenrichtungen, Augenwinkel. Jeder Einatmer ist einstudiert sozusagen. Also es ist unglaublich viel zu tun. Man muss an unglaublich viel denken, aber auch gleichzeitig irgendwann mal loslassen. Also es ist eine faszinierende Erfahrung für mich.
Sie sehen ja die Musiker nicht, aber müssen unheimlich gut mit ihnen zusammenspielen. Wie funktioniert das?
Die Musik mit einzustudieren. Also das ist auf jeden Fall war ein großes, großes Thema in der Einstudierung, dass wir von ersten Tag an wirklich geschaut haben, wie ist das orchestriert, welches Instrument was macht und wie nehme ich das auf und wie gebe ich das weiter. In Theorie haben wir das schön gestellt sozusagen, aber natürlich ist es absolut was anderes, wenn die Musiker dazukommen und das gibt viel, viel Leben, Energie und natürlich muss man da auch schauen, aha, funktioniert das, was wir uns gedacht haben oder müssen wir das so ein bisschen anpassen?
Sie bringen viele Gefühle zum Ausdruck, das muss man darstellen, da ist das alles so ein bisschen drüber manchmal. Fällt Ihnen das schwer oder unterstützt das Ihre Sprache?
Ha, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also je nachdem, was Sie genau mit etwas drüber meinen, so wie ich das jetzt auch gelernt habe. Ich habe schon zwar ein paar historische Aufführungspraxis-Produktionen gemacht, aber die Arbeit mit Nils ist nochmal ganz, ganz spezifisch und sehr besonders, weil er sehr, sehr genau die Gefühle fassen möchte und für das Publikum lesbar machen möchte. Und dass die Psychologie, die Entwicklung von der Person auf der Bühne, dass es für jeden, auch ohne Text, der ja nicht ohne weiteres so einfach ist, der auch ohne Text lesbar ist. Und deswegen erscheint es wahrscheinlich auch etwas drüber. Für mich am Anfang war das auch etwas, womit ich meine Berührungsängste hatte, weil ich gedacht habe, oh, das ist doch zu viel. Aber ich habe Nils vertraut und jetzt hilft es mir sehr. Die große Herausforderung ist, dass man von einem Gefühl innerhalb von Millisekunden in das andere sofort umschalten muss. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer für mich zumindest und herausfordernd. Aber das gehe ich an und das ist mein Ziel, das zu schaffen.
Ja, das ist nicht nur für dich schwer. das ist tatsächlich vielleicht, also für mich ist das momentan die schwerste Aufgabe an dem ganzen Stück. Wirklich hochpräzise diese ganzen Dinge, an denen wir gearbeitet haben, darzustellen. Ansonsten, also die Gestik als solche, das ist ein sehr spannender Prozess, zumindest für mich war es das immer so, weil das ist ein bisschen so, als würde man eine Choreografie auswendig lernen. Und dann kommt irgendwann dieser Moment, wo man die Choreografie im Prinzip wieder vergessen muss. Und das ist der Moment, wo bestimmte Dinge hängen bleiben, also wo man sieht, was funktioniert, was kommt aus dem Körper einfach raus und was macht der Körper von alleine in diesem Moment. Und das macht es dann am Ende einfacher. Es macht es einfacher zu lesen fürs Publikum. Es sorgt dafür, dass man im Körper, wenn man es gut macht, dann bleibt man im Körper ein bisschen lockerer. Das ist sehr, sehr gut. Und ja, das Sprachliche und das, wie Sie sagten, so ein bisschen drüber. Ich glaube, das ist auch einfach was, was ein bisschen eine Wahrnehmungssache ist, ne? Weil wir sind heutzutage im Prinzip realistisches Theater gewohnt, ja, wo Gefühle manchmal einfach auch sehr klein sind. Und das ist natürlich hier stilistisch völlig anders. Ja. Es ist immer so gewesen, dass die historische Aufführungspraxis immer den Anspruch hatte, das, was hörbar wurde im Orchester oder in der Stimme, in unserem Falle ohne Gesang, aber trotzdem, auch sichtbar zu machen. Und dazu gehört, wenn man bis in Reihe 10 gesehen werden möchte, eine entsprechende Mimik. Und auch die Größe von Gesten zum Beispiel, die hat eine gewisse Aussagekraft. Also wenn ich was Kleines mache, dann ist das irgendwie, unterstützt es die Rhetorik. Wenn ich was Großes mache, dann wird irgendwie klar, das hat eine gesteigerte Expressivität. Das wird dadurch lesbar.
Ich wollte vielleicht noch ein bisschen was zur Sprache ergänzen, was ich eben in meiner Aussage davor nicht gesagt habe. Weil eigentlich natürlich Gestik ist da, aber das, worum es uns geht, ist tatsächlich der Text und die Sprache, die wir versuchen, wirklich sehr deutlich, sehr klar, sehr malerisch auf die Bühne zu bringen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und die Gestik, natürlich unterstützt sie das. Aber man versucht, wie es auch in Rezitativen, das war unter anderem einer von unseren Aufgaben, den Text als rezitativ zu denken. Also in Melodie, also quasi in Melodie als Sänger ist es eher näher für uns. Und das war eine sehr, sehr spannende Aufgabe und ist es immer noch, tatsächlich die Sprache in den Vordergrund zu bringen und alles andere fließt mit.
Traume.
Hilf, rette deine Ariadne.
Vor jeder Aufführung gibt es eine Einführung in das Werk und in die Inszenierung. Warum legen Sie darauf so großen Wert?
Also wir zeigen ja ausschließlich historische Aufführungspraxis. Und deshalb erkläre ich das gerne immer vorher. Und außerdem möchten wir auch unser Publikum schon so ein bisschen darauf hinweisen, was für Themen da vorkommen. Und es gibt immer auch das Gespräch nach der Aufführung. Das kann man natürlich nur in so einem kleinen Theater machen. Wir kommen alle direkt von der Bühne raus zu unserem Publikum und sind gesprächsbereit.
Es schwang ja schon mal mit eben, wie finanziert sich das Theater überhaupt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also bisher haben wir immer für einzelne Projekte, also immer für eine Neuinszenierung, Fördermittel beantragt und auch bekommen. Der Rest, Sie sehen ja, in einem so kleinen Theater mit 75 Plätzen kann man bei einer Oper niemals die Kosten einspielen. Das ist völlig ausgeschlossen. Die mussten wir immer mit irgendwelchen anderen Dingen füllen. Es gab dann, als die Corona-Zeit war, Neustart Kultur, was uns sehr geholfen hat. Übrigens haben wir zu Corona-Zeiten alle Gagen bezahlt und haben draußen gespielt, weil wir es drinnen nicht durften. Ja, und eigentlich brauchen wir eine Dauerfinanzierung. Da hatte ich auch schon 3 Jahre drauf hingearbeitet und eigentlich eine Zusage erhalten. Und es ist dann doch abgelehnt worden und jetzt haben wir es für 1 Jahr. Das, was wir eigentlich auf Dauer brauchen und wir müssen weiter kämpfen dafür.
Welche Konsequenzen hat das auch für die Möglichkeiten, Personal einzustellen?
Das würden wir nicht können, wenn wir das nicht bekommen. Ganz klar. Also dann müssten wir unseren Spielbetrieb erheblich reduzieren.
Wie unterstützt denn die Klassikstiftung Weimar als Eigentümer der Anlage hier das Theater?
Also die Klassikstiftung durfte das Theater gar nicht mehr betreiben. Und deshalb haben wir es übernommen. Das war damals so, vor 20 Jahren stand dieses Theater vor dem Aus. Und es gab einen Förderverein dieses Theaters, dessen Vorsitzende ich damals war. Und da haben wir gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Das heißt, wir haben dieses Theater durch die Übernahme gerettet. Die Klassikstiftung bewirbt unsere Veranstaltung mit uns gemeinsam. Wir richten uns auch immer mit aus an den Themen der Klassikstiftung, an den Jahresthemen und beteiligen uns daran. Wir sind in engem Kontakt. Unsere Theaterkarten werden hier von den Museumsmitarbeiterinnen verkauft. Also insofern ist das schon eng miteinander verzahnt. Und ich mache hier Führungen, begrüße hier Gäste und die Medien.
Wie sind Sie denn vor 20 Jahren auf die Idee gekommen, das so zu übernehmen? Und welche Konsequenzen hatte das für Sie persönlich?
Naja, wie gesagt, wir mussten das Theater retten, sonst gäbe es das nicht mehr. Und wer weiß, was dann hier in Kochberg wäre, wenn wir nicht so ein lebendiges Theater hätten. Ja, und zuerst habe ich mir eingebildet, ich schaffe das mit einem Drittel meiner Arbeitszeit, aber weit gefehlt. Ich habe eine 60-Stunden-Woche und und mehr sogar.
Die Liebe zum Theater muss ja auch irgendwann entstanden sein. Haben Sie selber mal Theater gespielt? Waren Sie Schauspielerin? Wie kam es dazu?
Also ich bin Hamburgerin, ich bin groß geworden mit Theater. Ich war mit 3 oder 4 Jahren das erste Mal im Theater und weiß das alles noch wie heute. Das erste Mal, der erste Theaterbesuch hat gewirkt für immer. Bei meinen Freunden wurden die Kasperle-Theater weggeschlossen, wenn ich kam. Sonst saß ich stundenlang und guckte die leere Bühne an oder spielte natürlich Theater. Dann haben wir als in der Schule sehr, sehr viel Theater gespielt und später als Studentin in Berlin. Wir hatten einen alten LKW als Bühne und haben Straßentheater gespielt. Also ich hatte immer mit Theater zu tun und dann muss ich wirklich sagen, großgezogen fürs Theater hat mich dann Peter Stein an der Schaubühne in Berlin. Das war für mich der Inbegriff von Schauspiel, was der da auf die Bühne und auf die Beine gestellt hat. Ich habe mich dann entschieden, doch was anderes zu machen, nämlich Sozialwissenschaften und habe mich darum gekümmert, wie Menschen miteinander umgehen. Aber dann rief mich das Theater wieder und das war offenbar das Richtige.
Wie ist Ihre Liebe zur historischen Aufführungspraxis entstanden?
Also ich habe zum Beispiel zusammengearbeitet mit dem barocken Opernsommer in Potsdam-Sanssouci. Und durch die historischen Theater, da muss man dazu sagen, wir haben ja auch 2007 die Europastraße Historische Theater mitgegründet. Und unser Theater gehört zu den 120 schönsten und interessantesten und am besten restaurierten historischen Theatern in ganz Europa. Wir haben eine Zusammenkunft auch regelmäßig. Das geht von Malta bis Norwegen und von Portugal bis in die Ukraine. Und in diesen historischen Häusern ist mir klar geworden, wir müssen die eigentlich auch passend bespielen. Und wir sind die Einzigen, die das ganz, ganz konsequent seit so langer Zeit schon machen. Natürlich nicht schon die ganzen 20 Jahre, das ist Stück für Stück entstanden. Und zuerst hatten wir auch viel zu wenig Geld, nicht? Wir konnten mal hier ein Klavierkonzert machen oder eine Lesung. Wir mussten ja erstmal überhaupt ins Rollen kommen mit dem Theater. Aber da ist mir klar geworden, in so ein Haus gehört das rein, sodass das ein Gesamtkunstwerk ergibt aus Werk und Ort und Aufführung. Denn wir spielen ja auch die Werke aus dieser Zeit.
Wie ist Ihre persönliche Perspektive, was das Verhältnis hier zum Theater betrifft? haben es jetzt 20 Jahre geleitet. Wären es nochmal 20 Jahre oder haben Sie sich irgendwie einen Schlusspunkt gesetzt, wo Sie das dann in andere Hände übergeben wollen?
Das werde ich tun müssen. Nochmal 20 Jahre werde ich gar nicht haben, vielleicht. Ganz klar denken wir über Nachfolge nach, ja.
Wir sind jetzt im Museum von Schloss Kochberg. Da ist natürlich auch ein Raum oder ein Teil eines Raumes dem Liebhabertheater gewidmet. Und ganz auffällig, wir sehen eine Figurine mit einem Kleid. Was ist denn die Geschichte dieses Kleides?
Also es gibt von dem Maler Kodowiecki ein Bild einer Elmire aus einer Berliner Aufführung von 1775. Und dieses Kleid haben wir machen lassen für unsere Elmire auf der Bühne und zeigen natürlich hier auch das Bild von Kodowiecki dazu, um zu zeigen, wie wir arbeiten.
Hier geht es auch darum, wie das Theater entstanden ist. Ein Bild, wo auch Karl von Stein zu sehen ist, mit ja, einem Instrument in der Hand, wo man offenbar Abmessungen abschätzen kann und ein paar Handwerkern. Was waren denn diese Handwerker? Wo kamen die her?
Es gab italienische Handwerker zu der Zeit am Rudolstädter Schloss, die da tätig waren und die haben auch den Theaterumbau gemacht mit Karl von Stein.
Und es sieht so aus, als hätte Karl von Stein mit den Entwürfen auch eine Menge zu tun gehabt.
Ja, also er war ganz vielseitig künstlerisch interessiert und tätig und hat eben auch Entwürfe für dieses bezaubernde Theater gemacht.
Sie haben auch selbst eine Verbindung zur Familie von Stein. Worin besteht die?
Fritz von Stein, der jüngste Sohn von Charlotte und Josias von Stein, ist mein Urgroßvater. Und insofern bin ich in enger Verbindung zu Schloss Kochberg groß geworden, auch wenn ich in Hamburg groß geworden bin. Und das ist natürlich eine ganz starke Motivation für dieses Schloss und dieses Theater hier, was zu tun und alles zu geben, damit es erhalten bleibt und hier etwas Schönes läuft.
Waren Sie, bevor Sie nach Jena gezogen sind, schon manchmal hier gewesen oder war der Moment dieser Erkenntnis, ich muss hier was tun, erst dann, nachdem Sie nach Jena gekommen waren?
Ich war sofort nach der Wende hier, sofort, mit der ganzen Familie und nicht nur einmal. Und als ich damals aus meinem Auto den Fuß heraussetzte in Weimar, da wusste ich bin zu Hause, ganz komisch.
Das war die MDR Thüringen Kulturnacht zum 20-jährigen Bestehen des Liebhabertheaters Kochberg. Meine Gesprächspartnerin auf einer Runde durch das Haus war Silke Gablenz-Kolakowitsch, die Leiterin des Theaters. Vielen Dank, sagt Ulrich Böhme.
Auf Wiedersehen im Theater.
ARD